Wir betrachten ja seit, hätte beinahe gesagt Monaten, eigentlich schon seit Jahren jetzt das erste Buch Mose. Ich habe mal nachgeschaut, seit 2,5 Jahren. Und seit März 2017 sind wir dran, die Patriarchen zu besehen, das Leben der Patriarchen. Und im Kapitel 27, können wir schon mal aufschlagen, beginnt dann die Geschichte Jakobs. Doch bevor wir fortfahren, etwas dazu, wofür die drei Patriarchen unter anderem stehen. Einer der Unterschiede zwischen ihnen wird deutlich an den Verheißungen Bezug auf ihre Nachkommenschaft, die jedem Einzelnen gegeben wurde. Abraham, er ist ein Vorbild für das Leben im Glauben und ein Vater aller Gläubigen, aller Haushaltungen und die Verheißung, die er bekam, in 1. Mose 22, Vers 17, da heißt es, ich werde dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren. Und jetzt kommt's. Wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres ist. Und wie die Sterne des Himmels damit sind, ist das Volk Gottes mit himmlischer Berufung gemeint und mit dem Sand, der am Ufer des Meeres ist, das Volk Gottes mit irdischer Berufung, also Israel. Isaak, er war in vielfacher Weise ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Schauen wir uns seine Geburt an oder auch seine Opferung. Und die Verheißung, die er bekam, steht in 1. Mose 26, Vers 4. Da heißt es, nur noch in Anführungszeichen, ich werde deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und deinem Samen alle diese Länder geben, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen auf der Erde. Also heißt es hier nur noch, wie die Sterne des Himmels. Und damit sind die Gläubigen, alle Gläubigen bis zum Ende der Gnadenzeit gemeint und die dann auch durch Entrückung, durch Auferstehung in den Himmel eingehen werden. Sie haben himmlische Verheißung. Im Philipper 2 wird es auch bestätigt. Da ist von unserem Wandel die Rede, wie er sein soll. Da heißt es dann, Philipper 2, 14, tut alles ohne Murren und Zweifeln, Überlegung, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts. Und jetzt kommt's, unter welchen ihr scheinet wie Lichter in der Welt. Oder bei mir eine Fußnote heißt es auch als Erklärung noch, wie Himmelslichter leuchten. Darstellen das Wort des Lebens, das ist der Herr Jesus, mir zum Ruhm auf den Tage Christi, auf das ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Jakob stellt dar, als er ist der Erbe der Verheißung nach dem Fleisch. Und die Verheißung seiner Nachkommenschaft, sie lautet in 1. Mose 28, 14, und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden, nach Süden hin, und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Jakob, der Stammvater Israels. Und das Leben Jakobs lässt sich im Groben in drei Abschnitte unterteilen. Zuerst lebte er, wurde groß in Kanaan. Dann haben wir seine Flucht oder Abreise und Knechtschaft in Haran und dann seine Rückkehr. Und analog verhält es sich mit dem Volk Israel, es entspricht auch dem Volk Israel, der Geschichte Israel. Sie waren in dem Land und sie waren dann fort oder sind heute fort aus dem Land, wobei die Rückführung ins Land begonnen hat, schon vor 1900, sie waren oder sind noch zerstreut unter alle Völker und Nationen. Und wie Jakob kehren sie zurück ins Land. Also warum ich das sage, das sind Tatsachen, die zumindest mir geht so, mich sehr darin bestärken, noch mehr darin bestärken, dass die Bibel Gottes Wort ist und die Wahrheit Gottes ist. Und das zeigt auch unter anderem die Geschichte der Patriarchen und die Geschichte und die Existenz Israels, dass die Bibel die Wahrheit Gottes ist, dass Gott das alles führt, dass Gott der ist, der im Hintergrund das alles lenkt und leitet. die gesamte Menschheitsgeschichte auf. In Kapitel 27 des ersten Buches Mose begegnen uns Menschen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Obwohl es Menschen waren, das haben wir das letzte Mal schon gehört in der Predigt von Peter, die nicht gerade mit Gott wandelten oder im Glauben wandeln, die eher ungehorsam, eigenwillig und voller List waren. Und das Kapitel wird vom Thema Betrug beherrscht. Vor allen Dingen Jakob, der jüngere Sohn Isaaks, tat sich da hervor. Und wir werden noch sehen, dass sich das Thema Betrug wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben hindurch zieht. Wie würdest du wohl reagieren? Stellen wir uns mal die Frage wirklich ernsthaft, wenn dein Sohn oder deine Tochter dich so betrügen würde, wie das Jakob mit seinem Vater tat. Das wäre wohl ein sehr großer Vertrauensbruch, ein riesiger Schaden. Also ich würde das so sehr empfinden. Und die Beziehung wäre wohl wirklich gestört, vielleicht sogar zerstört, wenn sowas sich wiederholt. Wie sieht das aus zwischen Gott und uns? Wenn wir das überlegen, unsere Sünden sind so zahlreich, sie sind nicht zu zählen. Hätte er nicht genügend Grund zu sagen, jetzt ist das Maß voll, geh mir für immer aus den Augen, jetzt ist meine Geduld absolut zu Ende. Und in diesem Kapitel und auch darüber hinaus, im ganzen Leben Jakobs wird das Fleisch in seinem ganzen sündigen Wesen völlig offenbar. Und wir sind grundsätzlich nicht besser als ein Jakob. Wir unterschätzen das nur oft genug oder vergessen es immer wieder, wer wir sind, welch ein verdrehtes und verkehrtes Gebilde die Menschen sind. Aber es muss zur Ehre Gottes gesagt werden, das kam auch bei der letzten Predigt so raus, bei dem allwissenden Gott laufen alle Fäden zusammen. Sein Planen, sein Walten hat auch jeden Weg der Menschen mit einbezogen. Der alleinweise Gott fügt alles zusammen und zwar so, dass er zu seinen Zielen kommt. Genau das sehen wir im Leben Jakobs hier und auch noch später. Wir lesen den Text, ich lese nochmal bewusst mit, die Verse 28 und 29, da fange ich an, mit dem Segen Jakobs. Und Gott gebe dir, Vers 28, vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und von der Fülle von Korn und Most. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Wer dir flucht, sei verflucht und wer dich segnet, sei gesegnet. Und es geschah, so wie Isaak geendet hatte, Jakob zu segnen. Ja, es geschah, als Jakob gerade von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von seiner Jagd. Und auch er bereitete ein schmackhaftes Gericht und brachte es zu seinem Vater und sprach zu seinem Vater, mein Vater, stehe auf und esse von dem Wildbret seines Sohnes, damit deine Seele mich segne. Und sein Vater Isaak sprach zu ihm, wer bist du? Und er sprach, ich bin dein Sohn, dein Erstgeborener Esau. Da erschrak Isaak mit großem Schrecken über die Maßen und sprach, wer war denn der, der ein Wildbret erjagt und mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet sein. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit einem großen und bitterlichen Geschrei über die Maßen und sprach zu seinem Vater, segne mich, auch mich, mein Vater. Und er sprach, dein Bruder ist mit Betrug gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er, ist es nicht, weil man ihm den Namen Jakob gegeben hat, dass er mich nun zweimal überlistet hat? Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen und siehe, nun hat er meinen Segen weggenommen. Und er sprach, hast du für mich keinen Segen aufbewahrt? Da antwortete Isaak und sprach zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihn zu Knechten gegeben und mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Und nun, was könnte ich für dich tun, mein Sohn? Und Esau sprach zu seinem Vater, hast du mir nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete sein Vater Isaak und sprach zu ihm, siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein und ohne den Tau des Himmels von oben her. Und von deinem Schwert wirst du leben und deinen Bruder wirst du dienen. Und es wird geschehen, wenn du umherschweifst, wirst du sein Joch zerbrechen von deinem Hals. Und Esau feindete Jakob an wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Und Rebekka wurden die Worte Esaus, ihres älteren Sohnes, berichtet. Und sie sandte hin und ließ Jakob ihren jüngeren Sohn rufen und sprach zu ihm, siehe, dein Bruder Esau will sich an dir rächen, indem er dich erschlägt. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme und mach dich auf. Flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleibe einige Zeit bei ihm, bis der Grimm deines Bruders sich wendet. Bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm getan hast. Dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euer beider zugleich beraubt werden an einem Tag? Und Rebekka sprach zu Isaak, ich verachte das Leben wegen der Töchter Hetz, wenn Jakob eine Frau nehme von den Töchtern Hetz, wie diese von den Töchtern des Landes, wozu nützt mir dann das Leben? Soweit. Das Thema der Predigt lautet Jakobs Betrug und die Folgen davon. Vielleicht folgende Unterpunkte. Zuerst noch was zu dem Erstgeburtsrecht und dem Segen und wie Jakob dazu kam. Dann die Folgen für Esau und dann die Folgen für Jakob selbst. Jakobs Erstgeburtsrecht und Segen. In den Zeiten der Patriarchen und in Israel nahm der erstgeborene Sohn einer Familie eine besondere Stellung ein. Das Erstgeburtsrecht war mit bestimmten Rechten, auch mit Verheißungen verbunden. Der Erstgeborene erhielt einen doppelten Anteil am Erbe des Vaters. Nachzulesen, wer es mitschreiben will, 5. Mose 21, Vers 17. Und dann, das haben wir auch hier gelesen, er herrschte über seine Brüder. Das heißt, sie mussten ihm gehorchen. Vers 37a, hier im Kapitel. Und dann war er der Empfänger der Verheißung Gottes. Für Jakob bedeutete das Anspruch auf den Landbesitz und auch ein Glied der messianischen Linie oder der Verheißungslinie zu sein. Und ihm wurde der besondere Segen für den Erstgeborenen zuteil. Der Segen geschah im Sinne der Verheißung, die Gott dem Isaak und der Rebekka in 1. Mose 25, 23 gegeben hatte. Im Glauben geschah es auch, denn Isaak sagte in Vers 33 am Ende, ich habe ihn gesegnet und er wird auch gesegnet sein. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Und dann der Segen, er war unumkehrbar. Er konnte nicht zurückgenommen werden. In Vers 37 heißt es, da antwortete Isaak und sprach zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben und mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Und nun, was könnte ich für dich tun, mein Sohn? Also es gab nur diesen einen Segen. Der konnte zweimal übertragen werden oder erfolgen. Und Jakob machte seinem Namen wirklich alle Ehre. Das nächste, bei der Art und Weise, wie Jakob zu diesem Segen gekommen war, offenbart Gott die totale Verdrehtheit, die List aller Beteiligten bis aufs Äußerste. Und doch, wenn wir das sehen, wird auch hier wieder deutlich, das kam auch bei der letzten Predigt raus, dass letztlich bei Gott, wie gesagt, alle Fäden zusammenlaufen. Gott ist allwissend, allgegenwärtig. Seine Ratschlüsse kommen auf jeden Fall zustande. Sein Werk kann niemand hindern. Er kommt zu seinem Ziel. Nachdem der jüngere der Söhne Isaaks geboren war, gab man ihm den Namen Jakob, und das bedeutet Überlister oder Betrüger oder auch Fersenhalter. Und hier in den Versen 35, 26 bringen das Isaak und Esau auch zum Ausdruck. Isaak spricht, dein Bruder ist mit Betrug gekommen und er hat einen Segen weggenommen. Und Esau spricht im nächsten Vers, ist es nicht, weil man ihm den Namen Jakob gegeben, dass er mich nun zweimal überlistet hat? Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen und siehe, nun hat er auch meinen Segen weggenommen. Also er machte seinem Namen alle Ehre. Zuerst brachte er mit List, mit Tücke, seinem Bruder Esau dazu, ihm das Erstgeburtsrecht zu verkaufen. Und das müssen wir auch beachten. Der Esau spielte ja damit. Er handelte absolut gottlos und achtete das Erstgeburtsrecht für nichts. Wir kommen auch da nochmal später drauf. Und dann betrog er hier seinen Vater und überlistete ihn, sodass er ihm den Segen gab. Wir kommen zu Jakobs Betrug und die Folgen für Esau. Manchmal dauert es lange, bis Gott dafür sorgt, dass Sünde von Menschen ans Licht kommt. Es kommt sogar vor, dass Menschen offensichtlich ein total sündhaftes und ungerechtes Leben führen und dabei auch manchmal andere Menschen sehr zu leiden haben, und es scheint, dass sie von niemandem zur Rechenschaft gezogen werden, nicht einmal von Gott. Aber wenn wir das meinen, wir täuschen uns, wir irren uns. Der Mensch zieht durch seine Bosheit, durch sein Böses tun schon zu Lebzeiten das Verderben sich selbst zu. Viele haben unter ihren Sünden, unter ihrer Verdrehtheit und Verkehrtheit schwer zu leiden. In Galater 6, Vers 7 heißt es da, irret euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Also wenn wir manchmal Menschen sehen, wie sie scheinbar ihren Weg gehen, unbeirrt, immerzu sündigend, immer wieder in ihren Bosheiten lebend, dann neigen wir, es ist mir zumindest schon so gegangen, vom Fleisch her manchmal dazu, ihnen die Pest an den Hals zu wünschen. Aber solches steht uns als Kinder Gottes nicht zu. In Römer 12, Vers 19 heißt, rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also der Tag Gottes, er wird kommen mit Sicherheit, da jeder Mensch zur Verantwortung gezogen wird. In Hebräer 9, 27 heißt es dazu, und ebenso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das Gericht ist unaufhaltsam, es wird jeden Menschen erreichen, keiner kann Gott entgehen. Im Fall von Jakobs Betrug ging es wirklich schnell, da kam die Sache ans Licht. Kaum war der Betrug vollendet, kaum war Jakob vom Vater weggegangen, da kam schon der Esau zurück und Stück für Stück kam die Sache ans Licht. Wir könnten jetzt sagen, das musste ja so kommen und das war absolut logisch, denn irgendwann musste ja Esau vom Feld zurückkommen und vor Isaak auftauchen. Hätten sich die beiden das nicht denken können? Also ich glaube, dass sie, und das geht oft uns auch schon so, dass sie sich, die beiden, Rebekka und Jakob, bei diesem Betrug so in ihrem Tunnel befanden, dass sie gar nicht im Entferntesten nicht daran dachten, dass dieser Betrug auffliegen könnte und auch, was es alles an negativen Folgen haben würde. Daran dachten sie nicht. Der Isaak, von dem wird berichtet in Vers 33, dass ein großer Schrecken über ihn kam. Er erschrak mit großem Schrecken. Im ersten Moment des Offenbarwerdens kam ein gewaltiger Schrecken über ihn. Und wir können uns vorstellen, dass es zuallererst wahrscheinlich mit Jakob zu tun hatte, aber auch eventuell wurde Isaak daran erinnert, an die Verheißung Gottes wegen Jakob, dass er seinem Fleisch folgend einen völlig falschen Weg eingeschlagen hatte. Vielleicht wurde es Isaak auch jetzt bewusst, dass er den Jakob, ohne es im Moment der Segnung zu wissen oder sich bewusst zu sein, genau entsprechend der Verheißung Gottes verhalten hatte letztlich. In Vers 33b heißt es am Ende, ich habe ihn gesegnet und er wird auch gesegnet sein. Das heißt, Gott würde auch entsprechend der Segnung in Jakobs Leben wirken und handeln. Als das Esau alles klar wurde, brach aus ihm ein Gemisch von Verzweiflung, von Enttäuschung, von Selbstmitleid heraus. Das kann letztlich nur jemand mitempfinden, der in seinem Leben vielleicht eine ähnliche Lage schon mal erlebt hat, einen großen Verlust erlitten hat. Und gleichzeitig wird dir bewusst, du kannst es absolut nicht zurückholen, du kannst es nicht wieder gut machen, es ist absolut hoffnungslos. Wahrscheinlich war das Esau tief im Inneren klar. In Vers 36 zeugt er davon, beides, das Erzgeburtsrecht und den Segen, hatte ihm Jakob weggenommen. Und dieser Segen, wie gesagt, der konnte ja nur einmal erfolgen. Und trotzdem flehte er zu seinem Vater in Vers 34 am Ende, segne auch mich, mein Vater. Und noch einmal fleht er dann weiter mit der Frage in Vers 36 am Ende, hast du für mich keinen Segen aufbewahrt? Und dann noch ein drittes Mal, nachdem ihn sein Vater klargemacht hatte, welches die Auswirkungen des Segens für Jakobs waren, für ihn bedeutete. Vers 38, und Esau sprach zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater, segne auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Es gab nur diesen einen Segen. Für Esau war es einfach zu spät. Im Neuen Testament nimmt der Schreiber des Hebräerbriefs Bezug auf Esau und auf diese Situation hier in Hebräer 12, 16 und 17. Da heißt es, auf dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau. Als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, aber er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er ihn eifrig mit vielen Tränen suchte. Mit diesen Worten wollte der Heilige Geist anhand des Beispiels von Esau die Hebräer damals waren, unter denen auch reine Bekenner offensichtlich waren, die kein Leben aus Gott hatten oder noch nicht hatten. Und das sollte auch all jenen sollte das auch eine Warnung sein, die zwar ein wenig religiös sind, die sich sogar zu Gott bekennen, die aber keine Beziehung, keine Verbindung zu Gott haben, die auch deswegen kein Leben aus Gott haben. Sei nicht einer wie dieser ungöttliche oder unheilige Esau. Sei nicht klug bei dir selbst. Verachte nicht das Kreuz Christi. Er starb dort für deine Sünden. Und verachte nicht das Gnadenangebot Gottes in seinem Sohn. Noch regiert Gottes Langmut. Und es ist sein Wille, dass alle Menschen zur Errettung ihrer Seelen gelangen. Warte nicht. Nach deinem leiblichen Tod ist es zu spät. Oder wenn sich die Tore der Gnadenzeit schließen, dann ist auch für dich zu spät. Wir kommen zu dem Segen, zu dem sogenannten Segen Esaus. Der Segen in Vers 37 bis 40, der Segen, mit dem Isaak den Esau segnete, er war ein Unsegen. Grob gesagt war es entsprechend dem Segen Jakobs, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Ich lese das nochmal, Vers 37 bis 40, auszugsweise zumindest. Siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben und mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Dann Vers 39, siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein und ohne den Tau des Himmels von oben her. 40, und von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen und es wird geschehen, wenn du umherschweifst, wirst du sein Joch zerbrechen von deinem Hals. Also Jakob hatte den Segen des Vaters bekommen. Das war endgültig. Unter anderem wurde er dadurch zum Herrn über Esau und seine Nachkommen, die Edomiter, gesetzt. Israel würde grundsätzlich über Edom herrschen. Die Edomiter, sie waren eigentlich ein Brudervolk Israels, aber sie verhielten sich grundsätzlich feindselig. Sie wurden immer wieder von den Königen Israels geschlagen, aber trotzdem konnten sie ihre Freiheit irgendwie behaupten. Sie wehrten sich einfach gegen dieses Joch, von dem hier die Rede war. Und diese auflehnende, diese aufsässige Art der Edomiter bekam auch Mose zu spüren nach dem Auszug aus Ägypten, wo Mose und das Volk durch ihr Gebiet ziehen wollten. Wir kommen zu den Folgen zu den Folgen des Betruges. Die Verzweiflung, die Enttäuschung, das Selbstmitleid über den verlorenen Segen, sie verwandelten sich in Hass, in Ablehnung, in Anfeindung, ja sogar Mordabsicht gegen Jakob. Das, was den Esau noch abhielt, war einzig, er wollte noch den Tod seines Vaters abwarten. Die Rebekka bekam das mit und berichtet ihm von dem Zorn Esaus und legte ihm ihren Plan vor, nämlich zu ihrem Bruder Laban nach Haran zu ziehen, um diesem Zorn, dieser Mordabsicht Esaus zu entgehen. Und auch hier sehen wir wieder, der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir werden das auch in den nächsten Kapiteln über Jakob sehen, wie sich das erfüllt. Diese Tatsache darf uns aber niemals zu dem Denken verleiten, ich gehe jetzt mal den Weg, den ich mir vorgesetzt habe, ohne dabei nach Gott zu fragen. Und wenn was schief geht, kann ich ja zu Gott rufen und der wird es schon wieder gerade biegen. Das kann vielleicht sein, aber ich habe trotzdem in der Regel die negativen Folgen dieses meines Weges zu tragen. In Sprüche 1 war das, da heißt es mal, von den Früchten ihres Weges werden sie essen oder ernten. Wenn wir uns aus der Abhängigkeit Gottes herausbegeben und in Ungehorsam und Eigenwillen verfallen, werden wir alles andere als ein erfülltes Leben haben. Das Gegenteil ist meistens der Fall. Die Sünde hat oft sehr bittere Folgen. Wir werden unter Umständen großes Leid über uns bringen. Wenn wir eine Prüfung vor uns haben, hineingestellt sind, hilft uns nicht eine Änderung der Umstände oder eine eigene schlaue Lösung, wie hier im Fall Jakobs, sondern wir müssen im Glauben und in Geduld handeln. Das heißt, auf die Zeit Gottes warten, damit das Fleisch und der Teufel nicht den Sieg bekommen. Die negativen Folgen im Leben Jakobs nach seinem Betrug, sie waren wirklich unübersehbar. Sein Bruder, wie wir gesehen haben, gerade plante ihn zu töten und zwang ihn zur Flucht. Sein Onkel Laban, das werden wir noch sehen in den nächsten Kapiteln, betrog ihn auf vielfache Weise. Auch seine Söhne haben ihn belogen und betrogen. Auch Rebekka hatte an den Folgen ihres Betruges und an ihrem fortgesetzt eigenen Entscheidungen zu tragen. Sie dachte, sie sehe Jakob wieder. Sie hat ja gesagt, ich werde dann, wenn der Zorn verflogen ist, wenn der Zorn Esaus verflogen ist, werde ich senden, dass du wieder von dort zurückkommst. Das hat sie nie erleben dürfen. Sie sah ihren Sohn nie wieder. Und das alles hätte ganz anders ausgehen können, wenn sie die Zeit Gottes abgewartet hätte. Diese einsame Entscheidung Rebekkas für diesen Plan zeigt einmal mehr die grundsätzlich negative Seite oder eine grundsätzlich negative Seite des Ehelebens zwischen Isaak und Rebekka. Mit der Kommunikation zwischen den beiden stimmte es nicht. Im ersten Fall hätte sie auf Isaak, als er die Absicht hatte, Esau zu segnen, sie hätte ihn aufmerksam machen müssen, hätte ihn erinnern müssen an die Verheißung Gottes in 1. Mose 25. Und jetzt hätte sie die Mordabsicht Esaus mit Isaak besprechen sollen. Auch in unseren Ehen sollten wir wirklich offen über alles reden, eventuell sogar Rechenschaft gegenseitig geben, über Zeit, über Geld, über alles Mögliche handeln und verhalten. Und auch gegenseitig uns austauschen über wichtige Ereignisse, Fragen, Probleme und mindestens vor größeren Entscheidungen gegenseitig unsere Argumente anhören. Ansonsten brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir in unserer Ehe auseinanderdriften, das gegenseitige Vertrauen, dass es immer mehr schwindet und unsere Gemeinschaft geschwächt wird und wir alles andere als eins werden in unseren Ehen, was wir sein sollen, werden sollen. In Sprüche 24, Vers 6 heißt, denn mit weiser Überlegung wirst du glücklich Krieg führen und bei der Ratgebermenge ist Heil. Sprüche 15, 22, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, aber durch viele Ratgeber kommen sie zustande. Wir kommen zum Täuschungsmanöver Rebekkas noch in Vers 46. In Vers 46 wird uns die Absicht Rebekkas gezeigt, ihren Mann Isaak für den Weg Jakobs nach Haran zu gewinnen. Und auch war ihr daran gelegen, dass Jakob mit dem Segen Isaaks gehen konnte. Wir sehen das dann ab 1. Mose 28. Und sie gab vor, dass es bei der absichtigten Reise Jakobs nach Haran darum gehen sollte, eine Frau für ihn aus ihrer Verwandtschaft zu gewinnen. Aber über den wahren Grund dafür und dass es eigentlich eine Flucht Jakobs vor Esau war und dessen bösen Absichten, darin ließ sie Isaak im Dunkeln. Aber unabhängig davon, das wollen wir auch festhalten, davon war das Missfallen und das Herzeleid von Isaak und Rebekka über den Weg Esaus bei der Wahl seiner Frauen, das war echt. Das wird uns auch berichtet in 1. Mose 26, 34, 35. Da wird genau das gesagt, dass sie Missfallen hatten und Herzeleid hatten, deswegen, weil Esau sich Frauen genommen hatte von den Töchtern Hets, also aus der Welt. Wir können nur staunen, dass genau das Gott dann später tatsächlich bewirkt hat, nämlich dass Jakob nicht nur eine Frau, sondern Frauen bekam aus ihrer Verwandtschaft. Das sollte an uns hier an dieser Stelle für uns auch wichtig sein. Als Eltern sollten wir schon mit unseren Kindern darüber reden, was der Wille Gottes ist in Bezug auf die Partnerwahl. Das wird uns auch gezeigt in 1. Mose 24 sehr deutlich. Über den Weg Abrahams, seinem Sohn Isaak, eine Frau zuzuführen. Oder 2. Korinther 6, Vers 14 folgende, reden da auch deutlich drüber. Und wenn sie meinen, gegen Gottes Willen zu handeln, dann kann es wirklich sein, dass sie sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohren werden. Wir sehen jetzt bei Rebekka, wenn man sich einmal für einen falschen und sündhaften Weg entschlossen hat, dann ist die Gefahr groß, dass dann eine Sünde die nächste fast schon folgt oder fast schon erzwungen wird, dass sie wieder sündigt oder dass ein Mensch wieder sündigt, wenn er erstmal grundsätzlich auf einem Weg der Sünde ist. Wir sehen das auch im Leben von David bei seinem Ehebruch mit Bathseba. Eine Sünde folgte der nächsten. Also es ist oft äußerst schwer auch, solche Sünden zu bekennen und damit den gottlosen Weg wieder zu verlassen. Also bei Rebekka war es hier sehr, sehr deutlich, dass sie ihre Schuld vor Isaak verborgen hatte und auf dem bösen Weg weiterschritt. Auf den ersten Betrug folgte ein weiterer eigener Plan und obendrauf noch die Täuschung ihres Mannes über den Beweggrund. Ich möchte ihr Mut machen, wenn wir irgendwelche Sünden haben oder uns in sündlichen Wegen befinden und den Weg nicht rausfinden, suchen wir uns Geschwister unseres Vertrauens. Beten wir miteinander und bekennen wir uns gegenseitig unsere Schuld. Das war übrigens Thema auf dem letzten Brüdertag. Ich komme zum Schluss. Also in diesem Kapitel 27 wurden uns ja eine ganze Palette von Belehrungen mit auf den Weg gegeben. Unter anderem, das letzte Mal schon, der Glaube kann die Zeit Gottes abwarten. Das Fleisch vermag es nicht. Oder auch die Sache mit dem Fernglas, was Peter gebracht hat, mit den zwei Blickrichtungen. Wenn wir zur Sünde hin gelockt werden, stellt der Teufel uns die Sünde süß und niedlich und schön dar und die Folgen ganz klein. Und wenn es dann geschehen ist, ist das Drama groß. Dann dreht er das Fernglas wieder um. Und eine Sünde, was wir gerade hatten, macht manchmal die nächste Sünde in Anführungszeichen notwendig. Und dann auch die oft bitteren Folgen der Sünde hatten wir betrachtet oder auch jetzt hier vielleicht ein paar Charakterschwächen, die da rausgekommen sind in Kapitel 27 oder schlechte Gewohnheiten. Stärken wie Schwächen, positive wie auch negative Wesenszüge können uns über unsere Eltern und Voreltern in die Wiege gelegt werden. Manches bekommen wir mit auf den Weg, auch noch durch Anschauen oder durch Vorbild. Und in Kapitel 27 sahen wir das, dieser Betrug, diese Lüge, diese List, die sich auch fortpflanzt bis zu den Verwandten und auch auf Jakobs Söhne überging, diese Veranlagung. Und Isaak war wohl ein Liebhaber von gutem Essen, ob das nicht auch Auswirkungen hatte auf Esau, frage ich mich, als er das Erstgeburtsrecht verkaufte. Oder auch, wenn wir sehen, den Ungehorsam, den Unglauben, den Eigenwillen, es war mehr oder weniger das Problem von allen. Wobei Esau als ungöttlicher, wie es der Hebräerbrief sagt, besonders hervorsticht. Wir können aber deshalb nicht sagen, ich bin halt so, das wäre richtig böse, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin, oder ich kann ja nichts dafür. Jeder hat seine Verantwortung vor Gott darin, wie er in diesen Dingen des Fleisches lebt oder nicht lebt. Und dann sehen wir noch auch eine Seite, die war auch in der ersten Hälfte von 1. Mose 27 zum Vorschein gekommen, dass jeder so seinen Liebling hatte. Also, dass Isaak den Esau bevorzugte und die Rebekka den Jakob. Also auch wir als Eltern stehen da in Gefahr, so zu handeln. Vielleicht auch aus geistlichen Gründen, weil ein Kind gläubig ist, das andere nicht. Oder auch wie bei Isaak aus fleischlichen Gründen. Wir sollten wirklich beachten, unter anderem, Kinder sind sehr, sehr sensibel. Kinder haben normalerweise ein sehr ausgeprägtes Empfinden für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und diese Ungleichbehandlung, wenn sie denn da ist, ist sehr gefährlich, oder auch eine unterschiedliche Liebe für Kinder, das kann sie in die Arme von sogenannten Seelenfängern treiben oder auch frühzeitig in eheähnliche Verhältnisse. Die Frage an uns vielleicht oder für uns stellt sich, gibt es ein Rezept für uns, nicht in diese fleischlichen oder teuflischen Fallen zu tappen? Als Ungläubige waren wir Unwissende in Bezug auf Gott und seine Wege. Selbst wenn wir jetzt als Gläubige in Teilbereichen zu Wissenden geworden sind, müssen wir jeden Tag dranbleiben, müssen in Bezug auf die Erneuerung unserer Sinne fortschreiten, weiter geschärft werden, wach bleiben. In 1. Thessalonicher 5 heißt es, Vers 4 bis 6, ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht und noch von der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Johannes 15, Vers 5 noch, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also vernachlässigen wir nicht die Gemeinschaft mit Gott in Gebet, in Wort, in Gemeinschaft mit den Gläubigen. Dann, wenn wir das tun, wenn wir es vernachlässigen, werden wir immer weniger gerüstet sein für das, was täglich auf uns einwirkt oder besser sogar einstürzt. Und wir werden dann mehr und mehr unserem Fleisch und den Einflüsterungen der Finsternis zum Opfer fallen. Doch bei allem Versagen, bei allen Schwächen, und das wird sich immer wieder zeigen in unserem Leben auch, selbst bei bestem Vorsatz und Vornehmen, Gott wird auch mit uns ans Ziel kommen, trotz Ungehorsam, Unglaube, Eigenwillen, Versagen. Römer 5, Vers 20, das ist etwas, was sich genau im Leben Jakobs verwirklicht hat durch Gott. Das Gesetz aber kam daneben ein, auf das die Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Also das hat Gott im Leben von Jakob durch Gnade verwirklicht und uns vor die Augen gestellt. Und die ganze Verderbtheit und Verdrehtheit des Fleisches wird uns ungeschminkt vorgeführt. Doch noch mehr, noch größer kommt die göttliche Gnade zur Entfaltung. Und das sollte uns Mut machen. Amen. Mm-hmm.